SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Bönisch. Guten Morgen. Heute ist Dienstag, der 7. Mai. Ist das ein Schritt in Richtung Waffenruhe im Gazakrieg? Die Vermittler Ägypten und Katar hatten gestern einen Vorschlag für eben eine solche Waffenruhe vorgelegt und die islamistische Terrororganisation Hamas war damit einverstanden. Israel allerdings nicht. Die Hintergründe von unserem Korrespondenten aus Tel Aviv, von Jan-Christoph Kitzler.
Am Abend hatte die Terrororganisation Hamas erklärt, einem Deal zuzustimmen, der zur Freilassung von Geiseln und einer Feuerpause im Gazastreifen führen sollte. Kurze Zeit danach griffen Israels Streitkräfte Ziele im Osten der Stadt Rafah an. Den Berichten zufolge sind Bodentruppen in Teile der Stadt vorgedrungen. Aus dem Büro von Ministerpräsident Netanyahu hieß es, das Kriegskabinett habe einstimmig beschlossen, die Operation fortzusetzen. Beobachter werten dies als Zeichen dafür, dass Israels Regierung an einer Waffenruhe zum jetzigen Zeitpunkt nicht interessiert ist. Es hieß, der Vorschlag, den die USA, Katar und Ägypten vermittelt hatten, sei weit davon entfernt, die israelischen Forderungen zu erfüllen. Gleichzeitig beschloss das israelische Kriegskabinett, erneut Unterhändler zu Gesprächen über eine Waffenruhe zu entsenden. Später am Abend gab es dann auch wieder Raketenalarm in Gemeinden rund um den Gazastreifen. Gestern Morgen hatte Israels Armee die Evakuierung von Teilen der Stadt Rafah angeordnet. Tausende Menschen hatten daraufhin begonnen, das Gebiet zu verlassen. In Rafah, an der Grenze zu Ägypten, suchen rund 1,2 Millionen Menschen Schutz vor den Kampfhandlungen. Israel ist entschlossen, auch dort die Hamas zu bekämpfen. Unter anderem die Vereinten Nationen haben für diesen Fall vor einer humanitären Katastrophe gewarnt.
Das krisengeplagte Raumschiff Starliner des Flugzeugbauers Boeing ist am Boden geblieben, mal wieder. Kurz vor dem ersten bemannten Testflug wurde der Start abgesagt. Ein Sauerstoffventil an der Rakete müsse untersucht werden, teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA zur Begründung mit. Wir haben unsere Korrespondentin Isabel Karas gefragt, was der geplatzte Start für Boeing und die NASA bedeutet.
Für Boeing und die NASA ist das der nächste gescheiterte Versuch rund um den Starliner, zumindest bis zum nächsten Startfenster. Das könnte es schon am Dienstagabend Ortszeit geben und vielleicht startet die Raumkapsel dann auch nur mit etwas Zeitverzögerung zur ISS. Aber natürlich passen diese technischen Probleme, die jetzt den ersten geplanten Start verhindert haben, irgendwie zur Geschichte des Starliners. Boeing hat ja schon vor 10 Jahren den Auftrag von der NASA bekommen, so eine wiederverwendbare Raumkapsel für den Transport zur ISS zu bauen, genauso wie Konkurrent SpaceX. Aber während SpaceX eben schon seit Jahren Menschen zur ISS bringt, gab es damit bei Boeing immer wieder Probleme und die scheinen auch jetzt nicht aufzuhören.
Informationen und Einschätzungen von Isabel Karas aus Washington. Ist das neue Orangengetränk von Eckes Granini eine Mogelpackung? Verbraucherschützer sagen ja und kritisieren einen Produkttausch bei dem Getränkehersteller. Das Unternehmen aus Niederolm bei Mainz hat nämlich seinen Orangensaft durch einen Orangennektar ersetzt. Christiane Renier berichtet.
Der Saft hatte ursprünglich einen Fruchtgehalt von 100%, der Nektar nur noch halb so viel. Eckes Granini begründete sein Vorgehen unter anderem mit Preissteigerungen für Orangensaftkonzentrat. Die Verbraucherzentrale spricht dagegen von einer Mogelpackung. Es sei nicht klar und deutlich gekennzeichnet, dass das Produkt nun viel weniger Orangensaft enthalte. Der Rest werde mit Zuckerwasser aufgefüllt. Der Verkaufspreis sei aber gleich geblieben. Das bedeutet laut Verbraucherzentrale, man zahlt, bezogen auf den Fruchtsaftanteil, jetzt das Doppelte.
Es ist ein weiterer Hinweis darauf, dass das analoge Zeitalter unwiderruflich zu Ende geht. Die Telekom stellt Ende des Jahres ihre Telefonauskunft ein. Nach Angaben des Bonner Konzerns werden auch die Auslandsauskunft sowie der telefonische Weckdienst dann nicht mehr angeboten. Sebastian Tittelbach berichtet.
Das Angebot sei aus der Zeit gefallen und das Ende absehbar gewesen, heißt es von der Telekom, denn die wenigen Nutzer reicht nicht aus, um die Kosten zu decken. Im Jahr 1995 gingen noch 550 Millionen Anfragen ein. Heute liegt die Zahl der Anrufe bei unter 2 Millionen jährlich. Das Auskunftsteam schrumpfte deshalb über die Jahre. Wie viele Mitarbeiter vom endgültigen Aus der Auskunft betroffen sind, sagt die Telekom nicht.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute halten sich im Süden Baden-Württembergs noch viele Wolken. Ab und zu regnet es. Im Norden Baden-Württembergs und in Rheinland-Pfalz scheint auch mal die Sonne. Einzelne Schauer sind aber möglich. Die Höchsttemperaturen 12 bis 20 Grad.
SWR aktuell. Hintergrund.
30.000 Tonnen Arzneimittel werden jährlich in Deutschland verkauft, Tendenz steigend. Nun, wir schlucken dann die Pillen, das Ganze wird verstoffwechselt und tut hoffentlich seine erwünschte Wirkung. Ein Teil der Medikamente wird dann wieder ausgeschieden, landet in unseren Gewässern und dort haben Arzneimittelrückstände unerwünschte Nebenwirkungen. Sie belasten nämlich die Pflanzen und die Tiere. Unsere Reporterin Daniela Engelhardt berichtet.
Diese munter planschende Forelle hat keine Ahnung, dass sie bereits auf der roten Liste der bedrohten Arten steht. Schuld daran sind die Reste von Arzneimitteln in ihrem Bach, weiß Dr. Adrian Wagner, Abwasserreferent der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg.
Wir kennen das Beispiel von Antidepressiva, die das Angstverhalten von Jungfischen mindern und die dann leichter gefressen werden von Räubern.
Auch Reste von Hormonen aus der Antibabypille wandern ins Wasser.
Die können dann dazu führen, dass sich männliche Fische feminisieren und dann weniger fortpflanzungsfähig sind. Andere Substanzen, die wirken direkt schädigend an den Organismen, also bei dem Schmerzmittel Diclofenac wissen wir, dass es die Organe von Fischen angreifen kann.
Was kann man dagegen tun? Die normalen Kläranlagen mit 3 Reinigungsstufen schaffen es nicht, die winzigen, aber hochwirksamen Arzneimittelspuren zu beseitigen. In Baden-Württemberg hat man deshalb bereits vor 15 Jahren die sogenannte 4. Reinigungsstufe eingeführt, bei 30 Kläranlagen. Zum Beispiel am Neckar, wo das größte Klärwerk steht. Oder am Bodensee, der liefert immerhin Trinkwasser für Millionen von Menschen. Wie gelingt es nun, diese schädlichen Arzneimittelspuren aus dem Wasser zu entfernen, Dr. Adrian Wagner?
Da lässt man Aktivkohle mit dem schon vorgereinigten Abwasser reagieren und die Spurenstoffe, die binden sich dann an die reaktiven Oberflächen von dieser Aktivkohle. Und wenn die Kohle dann beladen ist, dann wird die abgezogen und verbrannt. Und bei diesen hohen Temperaturen, da können dann die Spurenstoffe sicher vernichtet werden.
In Baden-Württemberg wird 1/5 des Abwassers mit der 4. Reinigungsstufe behandelt. Damit ist das Bundesland sehr weit, auch im internationalen Vergleich. In Rheinland-Pfalz wird mehr Trinkwasser aus Grundwasser gewonnen und es müssen weniger Menschen versorgt werden. Deshalb ist hier die 4. Reinigungsstufe noch in der Modellprojektphase. Bleibt die Frage, können wir etwas dazu beitragen, dass weniger Arzneimittelspuren im Abwasser landen? Oh ja, sagt Dr. Adrian Wagner, bei der Entsorgung unserer abgelaufenen Medikamente ist ein Weg tabu.
Nichts in die Toilette oder in die Spüle geben. Und das gilt auch für flüssige Arzneimittel, wie zum Beispiel Hustensäfte. Die haben in der Toilette und im Abfluss nichts verloren. Abgelaufene Medikamente entsorgen Sie im Haushaltsmüll, im Restmüll inklusive der Verpackung. Der Restmüll, der wird überwiegend verbrannt und damit werden die Stoffe sicher vernichtet.
Das gilt für ganz Baden-Württemberg, mit Ausnahme der Landkreise Emmendingen und Ortenau. Auch in Rheinland-Pfalz können die VerbraucherInnen ihre Altarzneimittel in den Hausmüll tun, zum Beispiel in Mainz, aber nicht überall. In manchen Städten sind Recyclinghöfe oder Schadstoffmobile zuständig. Die Landesanstalten für Umwelt raten deshalb, gezielt bei ihrer Gemeinde nachzufragen.
SWR aktuell, was heute wichtig wird.
Die Innenminister von Bund und Ländern beraten über Konsequenzen nach dem gewaltsamen Angriff von Dresden. Auf dem außerplanmäßigen Treffen des Bundesinnenministerin Nancy Faeser, SPD, vorgeschlagen hatte, geht es um einen besseren Schutz von Politikern. Auslöser ist die brutale Attacke auf den SPD-Europapolitiker Matthias Ecke am Freitagabend, der beim Aufhängen von Wahlplakaten brutal zusammengeschlagen wurde.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Dieser Angriff war einer von vielen, sagt Lissy Kaufmann. Und gerade deshalb reicht es nicht mehr, wenn sich nur die Politik damit beschäftigt.
Es gibt Probleme, die schlummern lange und die meiste Zeit eher leise vor sich hin. Was nicht heißt, dass sie nicht da sind. Aber wir konzentrieren uns eben sehr gerne auf das, was direkt vor unsere Nase hüpft, uns ins Auge springt. Auf das, was unüberhörbar ist. Gewalt gegen Politiker, sie ist überhaupt nicht neu. Doch erst wenn hochrangige Politiker betroffen sind oder wenn ein Politiker im Krankenhaus landet, schrecken wir auf. Bundesinnenministerin Faeser spricht sich jetzt für mehr Polizeipräsenz aus, um Wahlkampfveranstaltungen zu schützen. Mit den Innenministern der Länder spricht sie heute bei einer Sondersitzung sicher auch darüber. Wichtig, ja. Aber es ist vor allem Symptombekämpfung. Und es entbindet uns Bürger nicht davor, endlich selber was zu tun. Da reichen Sonntagsdemos nicht. Wir waren zu lange still und haben das Problem schlummern lassen. Wir müssen jetzt mitmachen, als Zivilgesellschaft, uns beteiligen, in Schulen, bei Elternabenden, in Vereinen, bei der Arbeit, in der Kommunalpolitik. Zeigen, dass wir mehr sind und dass wir solche Angriffe nicht tolerieren. Und die Sprache, die diesen Angriffen den Weg bereitet, ebenfalls nicht. Das ist unbequem. Wenn die Radikalen übernehmen, wird es das aber so oder so.
Die Meinung von Lissy Kaufmann. Die CDU will bei ihrem Bundesparteitag heute ein neues Grundsatzprogramm beschließen, zum ersten Mal nach 17 Jahren. Damit will die Partei einen Haken hinter die Niederlage bei der letzten Bundestagswahl machen. Theresia Tautz.
Freiheit, Sicherheit und Leitkultur. Mit diesen Schlagworten will die CDU zurück an die Regierung. Das hatte Parteichef Merz an Tag 1 des Parteitags in Berlin erklärt. Insgesamt wollen sich die Christdemokraten mit dem Programm inhaltlich konservativer aufstellen, ohne die Wähler der Mitte zu verschrecken. An einigen Punkten könnte es knifflige Debatten geben, zum Beispiel bei der Frage nach einem sogenannten verpflichtenden Gesellschaftsjahr. Von Wehrpflicht ist in dem Programm keine Rede, die wünschen sich aber immer mehr CDU-Politiker zurück, wegen der sicherheitspolitischen Lage.
In Mainz beginnt am Vormittag der Deutsche Ärztetag. 250 Delegierte aus ganz Deutschland diskutieren bis Freitag unter anderem über die Krankenhausreform, die Reform des Medizinstudiums und Bürokratieabbau. Gernot Ludwig.
Schwerpunkt des viertägigen Ärztetages ist die Frage, wie die Gesundheitsversorgung angesichts von Ärztemangel und immer komplexeren und zeitaufwendigeren Behandlungen aussehen soll. Der Präsident der Bundesärztekammer Reinhardt beklagt, Deutschland sei nahezu das einzige Land, in dem allein der Patient entscheiden könne, welche verschiedenen Fachärzte er aufsuche. Das führe oft zu vermeidbaren Praxisbesuchen und überfüllten Wartezimmern, heißt es. Als Lösung schlagen die Ärzte vor, Patienten sollten zuerst ihren Hausarzt aufsuchen, der soll dann entscheiden, ob der Patient zu einem Facharzt muss.
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius, SPD, beginnt heute eine mehrtägige Reise durch die USA und Kanada. Es wird um das militärische Engagement Deutschlands in der NATO gehen, sowie um die Kriegs- und Konfliktgebiete. Dazu gehört die Ukraine, die seit mehr als 2 Jahren von Russland angegriffen wird. Deshalb wird Deutschlands Botschafter in Moskau, Alexander Graf Lambsdorff, an der heutigen Amtseinführung von Wladimir Putin nicht teilnehmen. Der russische Präsident beginnt heute offiziell seine 5. Amtszeit. Im Missbrauchsfall um den verstorbenen Priester Edmund Dillinger legen die beiden Sonderermittler heute ihren Abschlussbericht vor. Die unabhängige Aufklärungskommission im Bistum Trier hatte sie beauftragt. Der verstorbene Priester wird verdächtigt, über Jahrzehnte Jugendliche und Heranwachsende missbraucht zu haben. Lena Bartke.
In ihrem Abschlussbericht wollen die beiden Sonderermittler erstmals analysieren und bewerten, wie das Bistum mit den Missbrauchsvorwürfen gegen Dillinger umgegangen ist. In 2 Zwischenberichten hatten sie schon einmal ein Fehlverhalten des Bistums angemahnt. So gab es bereits in den 1960er und 70er Jahren Vorwürfe gegen den damaligen Priester. Das Bistum zeigte Dillinger bei der Staatsanwaltschaft aber erst 2012 an. Die Opferinitiative Missbit aus Trier sagte dem SWR, man hoffe darauf, dass im Abschlussbericht nun endlich klar werde, wer im Bistum Trier für mögliche Vertuschungen von Dillingers Taten verantwortlich gewesen sei.
Am Verwaltungsgericht in Stuttgart soll heute bekannt gegeben werden, wie es mit den Mehrkosten vom Bahnprojekt Stuttgart 21 weitergeht. Die Bahn hatte die Projektpartner, allen voran das Land Baden-Württemberg, verklagt, sich an den Mehrkosten des immer teurer gewordenen Projektes zu beteiligen. Frieda Kümmerer.
11,5 Milliarden Euro kostet das Projekt laut Bahn inzwischen. Bei Unterzeichnung des Finanzierungsvertrages vor 15 Jahren war man von weniger als die Hälfte ausgegangen. Bisher muss die Bahn die Mehrkosten alleine tragen, denn der Finanzierungsvertrag hat nicht geregelt, wie mit Kostensteigerungen umgegangen wird. Die Projektpartner, allen voran das Land Baden-Württemberg, wollen sich nicht an den Mehrkosten beteiligen. Seit einem Jahr wird vor dem Verwaltungsgericht um die 7 Milliarden Euro Mehrkosten gestritten. Heute könnte bereits ein Urteil dazu fallen, wer die Kosten wie übernehmen muss.
Borussia Dortmund kann heute den Einzug ins Finale der Fußball-Champions League perfekt machen. Am Abend tritt das Team von Trainer Edin Terzic bei Paris Saint-Germain zum Halbfinal-Rückspiel an. Das Hinspiel hatten die Dortmunder mit 1:0 gewonnen.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.